Rückstände und Kontaminanten. Abgrenzung, neue Rechtsvorschriften, neue Substanzen. Neben den täglichen Meldungen im Schnellwarnsystem werden die Rechtsvorschriften regelmäßig angepasst. Dazu noch Studien von der EFSA und dem BfR. Herzlich willkommen zum BS Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbein, ich bin Geschäftsführer von BS. Hierzu gehören BS Digital, der BS Verlag und die BS Akademie. Rückstände und Kontaminanten sind leider weiterhin die häufigsten Einträge im RASFF-Schnellwarnsystem. Sei es Chlorat, Perchlorat, Chlorpyrifos, Nikotin, Alternariatoxine, Pyrrolizidin-Alkaloide und viele weitere Substanzen. Und auch bei Mosch und Moor gibt es neue Entwicklungen. Mehr in den Fokus rücken aktuell die PFAS mit dem geplanten EU-Verbot. In der aktuellen Folge erfahren Sie von Herrn Dr. Norbert Kolb die wesentlichen Inhalte der neuen Kontaminantenverordnung 2023-915. Herr Kolb berichtet, welche Substanzen aktuell vermehrt in Proben gefunden werden und wie daraufhin aktuell das Lieferanten- und Audit-Monitoring anzupassen ist. Herr Dr. Kolb ist Experte im Qualitätsmanagement und war viele Jahre bei der Worley Naturprodukte GmbH tätig. Er ist Mitglied in deutschen und europäischen Industrieverbänden mit Leitungsfunktion einzelner Arbeitsgruppen. Als Berater und Referent zu Qualitätssicherungssystemen aus den Bereichen HACCP, Lieferantenmanagement, Bioprodukte und weiteren Themen ist er immer am Puls des Geschehens der Branche. Aktuell führt Herr Dr. Kolb weltweit für Unternehmen externe Audits durch. Diese Folge ist ein Ausschnitt aus einem Webinar der BS Akademie.
Also, was würde ich ganz gerne mit Ihnen besprechen oder Ihnen ganz kurz präsentieren? Einmal so dieses klassische Thema Abgrenzung zwischen Rückstände und Kontaminanten. Das wird gerne auch alles immer durcheinander geschmissen. Dann wissen Sie vielleicht, es gibt eine neue Kontaminantenverordnung, EU-Kontaminantenverordnung. Dann, was uns alle natürlich immer unter den Nägeln brennt, sind neue Stoffe, aktuelle Stoffe, da tut sich ja immer irgendwas. Und was bedeutet das ganze Thema Rückstände, Kontaminanten, neue Stoffe, wie auch immer? Was bedeutet das für die Anpassung an Ihr existierendes QM-System und weiter natürlich auch ans Lieferantenmanagementsystem? Und last but not least möchte ich dann am Schluss noch auf eine sehr komplexe Veranstaltung verweisen, die wir im November durchführen werden. So, ganz kurz eben dieses generelle Thema Rückstände und Kontaminanten, die Abgrenzung. Sie kennen es möglicherweise, ein Rückstand ist eben ein Stoff, der durch eine absichtliche Anwendung, Verwendung in einem Lebensmittel dann vorkommt. Denken Sie klassisch an die Pflanzenschutzmittel. Die werden ja absichtlich verwendet zum Pflanzenschutz. Und natürlich resultiert damit auch automatisch ein Rückstand. Genauso gut auch wie Begasungsmittel, Phosphorwasserstoff, Methylbromid, was immer man alles hat, wird absichtlich verwendet. Und die Rückstände daraus sind dann eben die Rückstände in dem Lebensmittel. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Biozide. Denken Sie an die ganze große Gruppe der Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Das wäre also ein Rückstand, der resultiert aus einer aktiven Anwendung eines Präparates, einer Stoffmischung. Und im Lebensmittel selbst per se haben Sie dann eben diesen Rückstand. Gut, soweit, so gut. So, und dann gibt es eben die Kontaminante. Das ist ein Stoff oder eine Stoffgruppe, die eben nicht absichtlich oder durch nicht eine absichtliche Anwendung im Lebensmittel dann auftaucht. Denken Sie an die Mykotoxine. Die werden ja nicht absichtlich in das Lebensmittel eingebracht, sondern sie resultieren durch zum Beispiel Schimmelbildung. Sie wissen, die Stoffwechselprodukte der Schimmelpilze sind dann eben diese Mykotoxine, kennen wir ja eine ganze Reihe, Aflatoxine, Ochratoxine, Alternaria und so weiter und so fort. Dann natürlich auch Schwermetalle Obwohl bei Schwermetalle, das kann auch eine absichtliche Anwendung gewesen sein, wenn beispielsweise ein Pflanzenschutzmittel auch auf Basis von Quecksilber aufgebaut ist, dann wäre es natürlich eine absichtliche Anwendung. Genau darauf gehe ich dann auch noch drauf ein, beziehungsweise bei unserer zweitägigen Veranstaltung. Also Schwermetalle in der Regel werden natürlich nicht absichtlich eingesetzt, sondern resultieren aus der Umwelt, aus dem Boden, was auch immer. Acrylamid, klassisches Beispiel aus einer Prozesskontaminante, entsteht durch eben Erhitzungsprozesse, Brat-, Röstprozesse. Ethylenoxid, 2-Chlorethanol, eigentlich eine Kontaminante, ein Begasungsmittel und gleichzeitig auch ein Sterilisationsmittel. Kennen Sie alle diesen riesengroßen Skandal, den wir vor ein paar Jahren hatten, der sich immer noch dahin zieht? Also eine direkte eine Behandlung natürlich und das Resultat sind dann eben Rückstände in Ihrem Lebensmittel. Dioxine, das Gleiche aus der Umwelt kommend, dann die perfluorierten Alkylsubstanzen auch aus der Umwelt kommend, in das Lebensmittel dann gelangt und so weiter und so fort. Das wäre so die klassische Abgrenzung. Für uns ist alle klar, wir wollen weder Rückstände noch Kontaminanten haben. Nur das eine ist vielleicht ein bisschen leichter zu vermeiden als vielleicht das andere. Aber das wäre erstmal so per se erstmal die Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen Rückstände, Kontaminanten.
Eine kurze Unterbrechung. Herr Dr. Kolb hat im ersten Teil dieser Folge die wesentlichen Unterschiede in der rechtlichen Betrachtung von Rückständen und Kontaminanten beschrieben. Im zweiten Teil folgt die neue Rechtslage, geänderte Häufigkeiten der Meldungen und wie das Lieferantenmanagement darauf anzupassen ist. Täglich gibt es Meldungen zu Rückständen und Kontaminanten, überschrittene Grenzwerte oder Substanzen, die nicht in Lebensmitteln enthalten sein dürfen. Nur wie jetzt reagieren, um den Kunden zufriedenzustellen und andererseits keine falschen Informationen herauszugeben. Das Online-QM-Praxisforum Rückstände und Kontaminanten am 22. und 23. November 2023 unterstützt die Leiter und Mitarbeiter des QM und der QS in der Lebensmittelindustrie im sicheren Umgang bei Rückständen und Kontaminanten. Mit den vorgestellten Maßnahmen haben Sie sichere Vorgehensweisen, die Einträge messbar zu reduzieren oder gar auszuschließen. Zahlen, Daten, Fakten. In 2 Workshops erstellen Sie zusätzlich einsatzfertige Maßnahmenkataloge für kritische Fälle in Ihrem Arbeitsalltag. So sind Sie für die Zukunft bestens gerüstet und handeln rechtssicher. Für weitere Informationen zum Online-Praxisforum gehen Sie bitte im BEHR-Shop auf die Seite www.behrs.de/7574 oder senden eine E-Mail an akademie@behrs.de. Und nun geht es weiter mit den Ausführungen von Herrn Kolb.
Ja, also wie gesagt, die relevanten Verordnungen, die Sie alle kennen, das ist klar, im Bereich der Rückstände ist es eben diese klassische Pestizidverordnung, nennen wir sie mal so, die 396 aus 2005, die gilt natürlich immer noch, aber bitte auch daran denken, es gibt auch eine nationale, ein deutsches Gesetz zum Schutze der Kulturpflanzen, das sogenannte Pflanzenschutzgesetz. Auch das gilt natürlich in der Bundesrepublik, auch wenn man per se sagen kann, natürlich europäisches Recht sticht nationales Recht, aber nichtsdestotrotz, auch nationale Gesetze gelten natürlich weiterhin und die Mitgliedstaaten der EU haben ja auch das Recht, nationale Gesetze zu erlassen und sie sind auch da. Also auch da werden wir auf dieser Veranstaltung am 22. und 23. November auch im Detail dann eben auch eingehen. Das Gleiche gibt es dann eben auch auf der Seite der Kontaminanten. Sie wissen es ja, es gibt auf der EU-Seite eine neue Kontaminantenverordnung, die 2023/915, also aus diesem Jahr kommend. Und die löst eben die alte Verordnung, die 1881 aus 2006, löst sie eben ab. Das ist die EU-Seite. Aber bitteschön, meine Damen und Herren, denken Sie dran, Es gibt auch eine nationale Kontaminantenverordnung, also eine deutsche Kontaminantenverordnung. Veröffentlicht können Sie über das Bundesministerium natürlich dann auch entsprechend abrufen oder beim BfR, wo auch immer Sie reingucken wollen. Ne? Also immer dran denken, es gibt eine europäische Seite, es gibt eine deutsche Seite. Ne? Und wenn Sie Waren in den deutschen Raum bringen wollen, dann kann es durchaus sein, dass bei dem einen oder anderen Rückstand oder bei der einen oder anderen Kontaminante ein anderer Wert genannt ist. Da muss man aufpassen, man muss tatsächlich ein bisschen zweigleisig fahren, man muss in beiden einfach reingucken. Gut, das so zur Besonderheit, zu dem rechtlichen Teil. Dann, ja, das ist sie, die neue Kontaminantenverordnung. Sie lesen es hier eben zur Aufhebung der alten Verordnung der 1881 aus 2006. Und was das Schöne ist, was auch die neue Kontaminantenverordnung stützt sich immer noch auf eine wirklich sehr alte Verordnung. Sie sehen hier Verordnung EWG. Damals war es noch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Da war die EU noch nicht in Sicht, ne? Aus dem Jahre 1993. Ne? Also die Verordnung ist inzwischen 30 Jahre alt. Ne? Aber das Entscheidende ist, die gilt nach wie vor. Und in dieser Verordnung, in diesen 315/93, dort wird das ALARA-Prinzip beschrieben. Das heißt, Kontaminanten sollen so wenig wie möglich vorhanden sein. Man will gar nicht sagen, das muss null sein. Nein, es soll so wenig wie möglich sein. Dieses ALARA-Prinzip, as low as reasonable possible, also soweit es technisch möglich ist, sollten Kontaminanten reduziert sein. Das ist der Ansatz auch für uns, dass wir sagen, okay, ja, bis zu dem Grad ist es möglich, mehr geht nicht. Das ist der ganz große Vorteil. Also wie gesagt, in der 315, dort wird das ALARA-Prinzip erwähnt. Das braucht dann in der Kontaminantenverordnung gar nicht erwähnt werden, weil es ja in einer anderen Verordnung bereits beschrieben ist und die beiden verweisen aufeinander. Ne? Das nur so. Am Rande zur neuen Kontaminantenverordnung, im Grunde sollte man sich auch immer die Erwägungsgründe durchlesen, bevor man anfängt, in das Tabellenwerk einzusteigen. Das ist aus diesen Erwägungsgründen, habe ich Ihnen das mal rauskopiert. Vor allem auch der Punkt 4 ist von Interesse, wenn Sie nämlich verarbeitete Produkte haben, sei es getrocknete, verdünnte, konzentrierte Produkte, dann müssen entsprechende Faktoren, Verarbeitungsfaktoren berücksichtigt werden. Das ist sehr gut, dass das auch in den Erwägungsgründen so steht. Es steht auch später noch in den einzelnen Artikeln. Aber auch im Erwägungsgrund steht eben, dass dieses berücksichtigt werden können. Und das ist ja wichtig, weil wir haben natürlich bei einem getrockneten Produkt einen ganz anderen Rückstandswert als jetzt bei einem Frischprodukt. Das ist ja ganz logisch. Ne? Aber Sie sehen auch hier, und hier ganz entscheidend ist es, wenn es auch hier heißt, sollten die Lebensmittelunternehmen, also Sie, ne, den zuständigen Behörden die genauen Konzentrations-, Verdünnungs- und Verarbeitungsfaktoren nennen, mitteilen. Ne? Das heißt, Sie können das wirklich chargenbezogen, können Sie ihren zulässigen Höchstwert MAL ermitteln und mit diesem auch arbeiten. Aber es muss nachvollziehbar natürlich sein. Also jetzt nicht, was Ihnen vielleicht, was Sie gerne hätten, darum geht es nicht, sondern was tatsächlich gegeben ist aufgrund des Verarbeitungsprozesses. Ganz ein wichtiger Punkt in den Erwägungsgründen. Deswegen habe ich Ihnen die hier rauskopiert. Neue Stoffe gibt es jede Menge. Ja, die PFAS, hat Herr Dr. Langbein bereits erwähnt, ist zurzeit im Entwurfsstadion da. Das Draft ist aus 2022. Bezieht sich momentan auf Eier, also es werden Rückstände sind genannt in dem Bereich für Eier, für Fische, für Krustentiere, momentan noch nicht für die pflanzlichen Lebensmittel, aber, wenn Sie sich die Stellungnahmen der EFSA durchlesen, dann sagt die EFSA, also auch die pflanzlichen Produkte können mit PFAS kontaminiert sein, auch wenn PFAS erstmal per se, natürlich jetzt ist kein Pflanzenbehandlungsmittel, aber trotzdem sind ja Schaummittel, Löschmittel, aber über Wasser, über Grundwasser kann sie natürlich an und in Lebensmittel gelangen. Gerade auch, und wenn es mal im Wasser ist, dann nehmen es natürlich auch die Fische auf. Und wenn sie mit diesem Wasser auch ihre Lebensmittel waschen, ihre Gemüse, ihr Obst, ihr Salat, dann haben sie natürlich auch die PFAS dort drin. Ne? Aus dem Grund wird man auch, würde ich davon ausgehen, dass auch in einer späteren Version sicherlich auch die pflanzlichen Lebensmittel aufgenommen werden. Auch, aber wie gesagt, über PFAS werden wir auf dieser Veranstaltung intensiv sprechen, wie es zurzeit aussieht und was Sie als Unternehmer, als Importeur von Rohwaren, was Sie bereits jetzt von Ihren Lieferanten auch erwarten können, was Sie vielleicht auch im Rahmen von Audits dann entsprechend auch prüfen können. Das ist zu diesem Thema auch Nikotin. Da gibt es eine Einzelverordnung, die ist, also ich muss ein bisschen näher rangehen, auch aus 2023, also auch aus diesem Jahr. Da ist auch wieder der Erwägungsgrund nicht uninteressant, vor allem für die Leute aus der Teebranche. Dort wird erwähnt, dass der ursprüngliche vorläufige Höchstwert von 0,6 Milligramm pro Kilogramm reduziert wird auf 0,5, glaube ich, ist es jetzt, und soll auch weiter reduziert werden auf 0,4. Es sei denn, es ist nachweislich, es kann nachgewiesen werden, dass diese 0,4 gar nicht eingehalten werden können, weil nämlich aus den und den Gründen dann wird wahrscheinlich dann der 0,5 Wert bleiben. Aber ich will Ihnen mit diesem Beispiel einfach zeigen, was in diesen Erwägungsgründen steht. Da steckt so viel Information drin. Dann wissen Sie, dann weiß die Teebranche jetzt bereits, da wird was kommen. Also ich muss einmal den Zeitpunkt 2025 in Betracht ziehen, aber ich muss auch 2026 unter Umständen in Kraft bringen. Wenn ich also nichts mache, dann kann es sein, dass ab dem 22. Februar 2026 der Höchstwert von 0,4 Milligramm pro Kilogramm gelten wird für Tee, also Camellia sinensis Produkte. Ne? Deswegen, wie gesagt, hier ein Hinweis auf diese Einzelverordnung. Auch da werden wir natürlich im Rahmen dieser Veranstaltung auch sprechen. Ne? Ja, was heißt das Ganze dann für Sie, für Ihren QM-Alltag, für Ihr Lieferanten-Management-System? Ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, das ist einmal zu viel. Was heißt das? Sie haben also erstmal identifizierte neue Stoffe. Ja, wie identifizieren Sie denn die überhaupt? Naja, Sie haben Ihre Informationsquellen, Sie haben Ihr Rapid Alert System, Sie haben Ihre eigenen Daten, Sie haben Daten von Lieferanten. Sie bekommen vielleicht auch Daten aus der Literatur, vom BfR, von der EFSA, was auch immer Sie verwenden. Also Rapid Alert ist ja wirklich so ein Standardwerkzeug, das wir tagtäglich verwenden. Das liefert Ihnen Informationen und Sie können entsprechend dieser Informationen ja das Risiko einschätzen oder auch ableiten natürlich. Und das hat dann eben Einfluss auf Ihr QM-System. Das heißt also, diese neuen Stoffe oder diese neuen Substanzen, was immer man eben hat, das hat einen direkten Einfluss auf Ihr QM-System im Sinne von Gefahrenanalyse, Risikobewertung und davon natürlich abgeleitet wieder auf Ihr Monitoring. Monitoring beim Wareneingang, Monitoring aber eben auch bei der Lieferantenüberwachung, gegebenenfalls sogar ein Update Ihres HACCP-Systems, wenn das nämlich ein Stoff ist, der gesundheitlich relevant ist, dann sind wir nämlich dann auch im Bereich von HACCP. Da kommen wir dann auch schnell rein, wenn es also wirklich toxische Substanzen sind. Da wird es dann auch HACCP-mäßig interessant. Also auch da bitte dran denken. Also das kann auf sehr vielen Einzelthemen in Ihrem Unternehmen Einfluss haben und natürlich auch auf Ihr Lieferantenmanagementsystem. Wenn Sie merken, da beliefert mich ein Lieferant mit einem Stoff, den ich eigentlich nicht haben will, mit einem neuen Stoff, PFAS zum Beispiel oder Alternaria-Toxine, die gehören jetzt auch mit dazu. Hat man vielleicht in der Vergangenheit bei den Mykotoxinen eher nicht geprüft oder nur selten geprüft. Jetzt sind Alternaria-Toxine mit erwähnt und es ist mehr als legitim, die auch entsprechend zu prüfen. Und dann diese Prüfung verlagert man natürlich in der Regel gerne auch auf die Lieferanten. Sagt ja, also der Rohstoff kommt ja von dir, ne? Also warum soll ich denn prüfen? Das machst du gefälligst, ne? Das ist ja üblicherweise so. Also hat das einen Einfluss auch auf ihre Lieferanten, Lieferantenbewertung. Vielleicht gucken sie sich das dann auch mal bei Lieferantenaudits an. Wie sieht es denn dort vor Ort aus? Was macht der? Mit welchen Laboratorien arbeitet er zusammen? Können Sie diese Prüfergebnisse dieser Laboratorien so eins zu eins verwenden? Kann das Ihre eigene Wareneingangskontrolle reduzieren oder vielleicht sogar vermeiden? Auch das sind Themen, über die man sich unterhalten muss, ganz klar. Oder was hat das Ganze im Sinne von auch Vereinbarungen mit den Lieferanten zur Folge? Änderungen von Spezifikationen, Prüfpläne und so weiter und so fort. Probenahmesysteme, ganz, ganz wichtig. Auswahl von Lieferanten, Lieferantenauswahl und natürlich auch Dienstleister wie Laboratorien und so weiter und so fort. Also Sie sehen, also da kann ein Stoff durchaus eine ganze Kaskade an Arbeiten in Ihrem QM-System und in Ihrem Lieferantenmanagementsystem nach sich ziehen. Ja, und jetzt gehe ich mal ganz kurz, Herr Langbein hat es ja auch schon erwähnt, ganz kurz auf diese sehr komplexe Veranstaltung am 22. und 23. November ein. Da werden wir sehr viele Einzelthemen ansprechen. Es geht auch wieder um erstmal die klassische Abgrenzung. Es werden rechtliche Dinge angesprochen. Es werden auch dann wir gehen dann auch auf die einzelnen Kontaminanten, auf die einzelnen Pestizide auch mit ein, auch welche Auswirkung das, wie man das Ganze auch toxikologisch bewerten kann. Was hat das wieder für einen Hintergrund? Was bedeutet das für uns? Und dann werden wir ganz speziell auch auf diese neue Stoffgruppe, auf die PFAS eingehen. Das ist ja nicht nur ein Stoff, das ist eine ganze Stoffgruppe. Dann geht das Ganze natürlich weiter eben in Richtung Lieferanten, weil wie Herr Langbein schon gesagt hat, das Ganze soll diese zweitägige Veranstaltung soll eigentlich die Supply Chain abdecken. Wir gehen dann auch auf die Lieferantenseite ein und wir gehen am zweiten Tag dann natürlich auch auf die Seite des Marktes, der Kunden ein. Welche Erwartungen haben die Kunden? Welche Erwartungen hat der klassische Markt? Welche Erwartung hat die Behörde, die Überwachung? Und für diese zweitägige Veranstaltung, wir machen dann auch zwei Workshops in diesen zwei Tagen. Und das sind hier so die Referenten, also von Herrn Riele, der dann die Überwachung repräsentiert, über Professor Steinberg, der Toxikologe, Herr Dr. Teufer, der Jurist, der die ganze Sache juristisch auch betrachtet. Und dann Herr Warburg, der eigentlich dann so den klassischen Handel oder die Kundenerwartung darlegt. Also wir fünf, wir werden Sie durch diese zweitägige Veranstaltung führen. In diesem sehr, sehr großen Tätigkeitsfeld, sehr komplexen Feld wie Rückstände und Kontaminanten. Wie gesagt, die heutige Veranstaltung ist keine Schulung im eigentlichen Sinn. Es ist eher eine Sensibilisierung für diese komplexe Veranstaltung, die wir seit mehreren Jahren inzwischen durchführen, erfolgreich durchführen. Und und ich glaube, das war es dann schon fast von meiner Seite. Genau, da wollte ich Sie heute eigentlich nur sensibilisieren, sich diesem Thema zu widmen. Wir haben es jeden Tag damit zu tun. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite.
Das war eine kurze Zusammenfassung zu der aktuellen Entwicklung bei Rückständen und Kontaminanten. Wie Sie Ihr System im Unternehmen in diesem Bereich auf noch sichere Beine stellen, erfahren Sie im Online-QM-Praxisforum Rückständen und Kontaminanten, Risiken reduzieren, rechtssicher handeln am 22. und 23. November 2023. Weitere Informationen erhalten Sie im Shop unter www.beers.de/7574 oder senden eine E-Mail an akademie@beers.de. Ihnen noch einen schönen Tag, bleiben Sie gesund, Ihr Arno Langbehn.